Wunderbar, schön, dass ihr da seid. Das letzte Mal habe ich euch versucht mit hineinzunehmen in die ganze Thematik der Offenbarung, beziehungsweise ein paar Schlüssel an die Hand zu geben, worauf es ankommt beim Studium. Ich habe mir vorgenommen, mich nicht zu arg mit der Einleitung, also das zu befassen oder zu lang zu bleiben in der Einleitung, um da mehr direkt in den Text zu gehen und dann ein bisschen mehr genauer zu schauen, was steht im Einzelnen. Und trotzdem weiß ich, dass man bestimmte Weichenstellungen machen muss. Über bestimmte Dinge muss man sich wenigstens ein bisschen vorher Gedanken machen. Zu einem, dass ihr dann nicht überrascht seid, warum ich bestimmte Dinge so auslege, wie ich sie auslege. Aber zu anderen einfach um Hilfestellung. Das ist jetzt kein, wie soll ich sagen, das ist kein einfaches Buch. So. Sonst würden ja nicht so viele Positionen Meinungen geben. Normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt dahin kommen, dass ich mit euch die ganzen auslegungsgeschichtlich mit euch die Kirchengeschichte durchgehe und anschaue, wie ist in zu verschiedenen Zeiten die Offenbarung ausgelegt worden. Das wäre jetzt so der Punkt. Und dann würden wir zu den einzelnen Positionen und Auslegungsmodellen kommen. Und das ist eigentlich ein Fach für sich, ja. Und das mache ich jetzt nicht. So, das lasse ich sein, was ich aber machen werde. An bestimmten Weichenstellungen, bestimmten Punkten werde ich mich positionieren. Und dann kann sein, dass ihr sagt, ja, das ist verständlich, das ist klar. Und für die anderen vielleicht denkt, hey, das hat noch nie gehört. Und ich werde versuchen, wo es zwingend notwendig ist, werde ich dann so ein bisschen das einbinden und mal kurz erwähnen, okay, da gibt es so eine Position und so eine, und aus dem Grund. Und dann werde ich so ein bisschen die kirchengeschichtliche Deutung oder die verschiedenen Ansätze mal da und hier erwähnen. Und wenn es darum geht, die Unterschiede aufzuzeigen, dann werde ich so ein bisschen erwähnen. Aber ich bin mir sicher, so die Grund, die sag ich mal, die eigentlichen oder die großen Schulen, die sind wahrscheinlich euch selbst bekannt. Aber hier und da werde ich sie trotzdem erwähnen. Aber ich werde jetzt nicht im Einzelnen ins Detail eingehen und mal schauen, wie viel Zeit uns der Herr gibt. Und wenn wir das Gefühl haben, am Ende der Offenbarung, jetzt wäre es vielleicht gut, nachdem wir das durchgegangen sind, die Modelle nochmal anzuschauen, um sie zu prüfen, dann können wir das uns leisten. So. Aber es gibt ein Buch, habe ich bei mir im Büro gerade, Der Triumph des Lammes. Und da versucht oder geht der Ausleger genau diesen Weg. Er sagt, okay, ich werde es am Ende machen. Und ich habe mir das durchgelesen, angeschaut und dachte, das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. So, die meiste Literatur, die ich habe und der ich gelesen und studiert habe, die behandelt das im Vorfeld. Und das ist immer so ein Batzen. Ich sage so, ich bin davon überzeugt, würden wir recht früh in der Kirchengeschichte leben, hätte sich das viel erübrigt. Also da gibt es jetzt nicht so viele verschiedene Positionen, Meinungen. Da müssten wir nicht über so viele Dinge nachdenken, sagen, was ist da und ist das richtig, ist das richtig. Zwar behaupte ich nicht, dass da keine Fragen waren und auch keine verschiedenen Meinungen und Irrlehren, aber zumindest nicht in der Fülle und der Häufigkeit und in der extremen Weise. Von daher, das machen wir so mittendrin immer wieder und vielleicht am Ende, wir können so einen Überblick machen und dann wäre natürlich spannend, nachdem wir es durchgearbeitet haben, mal diese Position mal zu hinterfragen und sagen, okay, passt es oder passt es nicht? Und ich möchte mehr diesen Weg mit euch gehen, okay? So, mehr sich dem Text widmen. Aber trotzdem habe ich, und das war, dabei will ich es auch belassen, nur kurz euch fragen, ob ich euch noch daran erinnert. Ich habe versucht, euch so ein paar Schlüssel in die Hand zu geben, so ein paar Schlüssel, die trotzdem wichtig sind, dass beim Studieren der Offenbarung. Wer kann sich noch so an ein, zwei Schlüssel erinnern, die nicht unwichtig sind und ich hoffe für euch auch wichtig geworden sind. Das ist natürlich eine andere Frage. Das Hören und Sehen, der Zusammenhang von Hören und Sehen, ja. So, man hört was, das heißt, und ich hörte eine Stimme und dann heißt es, und ich sah. Und diese Dinge müsste man versuchen, in den Zusammenhang zu bringen. Das ist ein guter Schlüssel, dass bestimmte Dinge erklärt werden in diesem Zusammenhang von Hören und Sehen. Genau. Ganz genau. Das heißt, da sind wir noch in diesem Hören-Sehen-Thema, dass die Offenbarung viel eben in Bildern und in Gleichnissen spricht. Und dann ist es gut, wenn wir wissen, wie man Gleichnisse auslegt. Das sind ja letztendlich auch Zeichenbilder. Und von daher müssen wir gut da hinschauen. So, was für ein Bild haben wir vor Augen gemalt? Und Bilder muss man verstehen und muss man deuten. Und da sind wir schon bei der ganzen Thematik. Genau, fortschreitende Offenbarung, das hat was mit dem, und da stimmen die meisten Ausleger überein, dass sie sagen, eigentlich ist einer der Hauptschlüssel zum Verständnis der Offenbarung des Alten Testament. Die Bilder, gerade diese ganzen Bilder und die Sprache, die ist tief verwurzelt im Alten Testament. Ich bin davon überzeugt, dass die Bibel eine Einheit ist und dass sie das Evangelium von Anfang bis zum Ende entfaltet und in der Offenbarung wir letztendlich zum Höhepunkt kommen. Vom offenbarten Geheimnis der Gemeinde zum eben der Herrlichkeit der Gemeinde. Und dieses Geheimnis, und das ist das herrliche Geheimnis der Gemeinde, das entfaltet wird vom Alten Testament bis eben ins Neue Testament als ein Buch. Und ich glaube, das ist etwas, was dann in vielen dann auch ein Staunen auslöst und ausgelöst hat, dass die Bibel doch eins ist und wie sie Dinge zusammenhängen. Und ich möchte vielleicht an dieser Stelle, ist das schon wieder aus? Ja, an dieser Stelle euch kurz etwas zeigen. Wo habe ich denn? So, solange der hochfährt. Wir haben vom Alten Testament, und im Alten Testament ist die Gemeinde ja ist ein Geheimnis. Es ist nicht so, dass es da nicht verkündigt wird. Und das war ja das Herrliche. Ich habe Ihnen das gezeigt, wie viel über die Gemeinde da geredet wird. Aber das ist erst in Christus, in seinem Kommen, eigentlich in dieser Weise offenbart, dass man sagt, ach, das ist das. Und das ist das Spannende am Alten Testament. In Christus Jesus und in der Erfüllung seines Erlösungswerks für die Gemeinde bekommen diese ganzen Geschichten eben diese Herrlichkeit und diese eigentliche Bedeutung. Ich will gar nicht so sagen eine neue Bedeutung, weil sie nicht neu ist, sondern die eigentliche Bedeutung. Aber es ist ein Geheimnis. Und in Christus wird dieses Geheimnis offenbart. Und wir haben dann eben die fortschreitende Offenbarung vom Alten Testament. Das heißt, die ganze Sprache, die Bilder, es ist wichtig, dass wir sie da verstehen. Ich denke, dass es für einige sind diese Bilder bekannt. Wer kann sich noch erinnern? Wenn nicht, dann ganz kurze Wiederholung. Achtet nicht auf die Rechtschreibfehler oder irgendwas. Okay, das ist jetzt für mich, dass ich das... ich arbeite gerne mit so Bildern, mit Schaubildern, mit Illustrationen. Hier, wir sind vom Alten Testament hier unten. Das ist die Gemeinde Jesu. Und dies ist eben dein Geheimnis. Ich habe das als Schatztruhe gemacht. Und die ist verschlossen. So, das heißt, es ist da, aber es ist verschlossen. Und diese Schatztruhe muss man öffnen, damit man denkt, wow, voll viel drin und echt herrlich. Und da braucht man diesen Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist eben Christus. Und das war meine Botschaft, seitdem ich in die Gegend gekommen bin und meine Predigten. Und somit habe ich dort auch angefangen. Das war meine Predigt auf der Kanzel dort. Ich bin mir den Kopf angestoßen. Da so oben, so ein kleines Ding da oben, 3 Meter über den Menschen. Und dann habe ich über Christus als Zentrum der Schrift gepredigt. Über diesen Schlüssel, den wir unbedingt brauchen. Und im Neuen Testament mit diesem Schlüssel machen wir auch. Jetzt habe ich natürlich hier eine Schatztruhe, die leer ist. Das ist jetzt so ein bisschen fies, gell? Aber die ist voller Reichtümer in Christus Jesus, in all diesen Dingen. Und das ist für mich die Bibel. Letztendlich geht es um Jesus Christus und seine Gemeinde. Das ist die Botschaft. Die Botschaft ist, die Gemeinde Jesu ist kein Einschub. Die Gemeinde Jesu ist keine Notlösung, so für eine Übergangszeit, so herrlich sie auch ist, die Gnadenzeit, aber es ist sozusagen so eine Art Einschub. Die Gemeinde Jesus ist das zentrale Thema in der ganzen Bibel, zentral in dem Sinne, weil das nämlich der Plan Gottes, Christus eine Braut zu geben. Und wie beginnt die Bibel? Mit was für einer herrlichen Geschichte? Schöpfung, ein ganz besonderer Ort wird gemacht und dann bekommt der Adam den Auftrag, der Hohepriester in diesem Ort zu sein, und er kriegt eine Hilfe, dass er diesen hohepriesterlichen Dienst ausüben kann. Und das ist die Eva. Das erste Bild auf die Gemeinde. Ja? Jesus Christus ist unser Hohepriester und wir sind sein heiliges Priestertum. Damit er diesen Dienst ausüben kann als Hohepriester, wir dienen ihm und helfen ihm bei diesem Dienst. Und das ist so der Schlüssel. Und vom Aufbau des Neuen Testaments oder der Bibel ist so. Ich habe jetzt hier das Alte Testament, ganz, ganz viele Bücher. Wer weiß, wie viele noch? Denkt an die Menorah. Wir haben, wie viele Bücher hat das Alte Testament? Andersrum, wie viel hat das Neue Testament? Das 27. Und die andere Hälfte dann? Jawohl, weil insgesamt? So, das ist, also das ist basic. Das muss kommen, genau. 27 und 39 und 27, der größere Teil eben das Alte Testament, gell? Und von daher, und das ist das Alte Testament. Ich habe da so ein Männchen mit einem Megafon, weil für mich das Alte Testament eben diese Verheißung ist. Verheißung und Vorbereitung des eigentlichen gigantischen Werkes in Jesus Christus, der Gemeinde. Das ist das Alte Testament, verheißen. Da sind wir ja eben in unserem anderen Fach. Aber jetzt kommt's. Jetzt kommen wir zu den Evangelien. Und dann geht es um die Gemeinde und deswegen nur ganz kurz, erkauft und erlöst. Jetzt wird das, was da verheißen worden ist, dass Gott sich ein Volk erkauft und erlöst, da beginnt. Und damit diese Erlösung stattfinden kann, muss etwas Grundlegendes geschehen. Jesus muss zu uns kommen. Das ist die Menschwerdung Jesu. Jesus bei uns. Das ist die Hauptbotschaft der vier Evangelien. Gott wird Mensch. Das ist die Art und Weise, wie er seine Braut erlöst, erkauft, heiligt, reinigt. Das ist grundlegend, so, das ist das Zentrale. In der Menorah ist es das mittlere Stück, ja, die vier mit den vier Knospen und so weiter. Also, wir sind hier bei der Gemeinde Jesu, die erkauft und erlöst wird durch Jesus Christus, weil er zu uns kommt, Jesus bei uns. Dann kommen wir zu der Apostelgeschichte. Das nächste Buch ist nicht einfach nur ein Geschichtsbuch über die Geschichte der Gemeinde, sondern hier bekommen wir sozusagen die Grundsteinlegung der Gemeinde, die Gründung und die Gemeinde wird gegründet und gebaut. Das, was da verheißen worden ist und in gewisser Weise im Keim existiert, bekommt hier den eigentlichen Startschuss sozusagen. Das ist eine Spannung zwischen Kontinuität, das heißt von etwas, was schon da ist, und Fortlaufen kommt und dann trotzdem etwas Neues entsteht. Und das ist immer wieder in der Bibel diese Spannung, schon jetzt und noch nicht. Wir leben permanent in dieser Spannung. Wir sind schon jetzt in Christus geheiligt und doch werden wir noch geheiligt. Wir sind schon jetzt in himmlischen Orten verankert und sind noch auf der Erde. Und dieses geistliche Prinzip, Freunde, bitte beim Lesen und Studieren der Bibel nie vergessen. Wenn wir das vergessen, dann kommen wir in solche komische Schizophrenie hinein, wo wir denken, die Bibel sagt es, aber ich erlebe das nicht oder sehe das nicht. Und die Bibel lehrt, es ist schon in gewisser Weise da, aber es ist noch nicht fertig. Es kommt noch in einer herrlichen Vollendung. Und somit ist die Gemeinde da schon verheißen. Aber hier beginnt sozusagen das Eigentliche. Da wird das Fundament gelegt, die Gründung der Gemeinde mit Apostelgeschichte, das Kommen des Heiligen Geistes, die Einweihung dieses neuen Hauses findet hier statt. Wer kann sich noch erinnern, wie wurden die Stiftshütte und der Tempel Salomo eingeweiht? Die waren lange Zeit in Hagai, haben über diese Dinge nachgedacht. Was geschah da? Welche drei Kennzeichen waren wichtig oder permanent da? Genau, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, genau. Ganz genau, das Feuer, die Begleitung von, die Erwähnung von Feuer oder Naturphänomenen, Wolke, Feuer, je nachdem. Dann die Bereitwilligkeit, alles zu geben, damit das Haus gebaut wird. Die haben gebracht, mehr als sie es gebraucht haben. Mose sagte, das Volk sagte, das hier, und Mose sagt, ist gut, das haben wir genug. So, Gott, sie haben mehr gebracht, als wir brauchen. Dann gibt es den Leviten und für den Dienst und so weiter. Bei Salomo genau das Gleiche, David und all die Ältesten und das Volk, voller Bereitwilligkeit. Und dann kommt noch ein wichtiger Aspekt, und zwar die Befähigung durch den Geist Gottes, dieses Haus zu bauen, etwas, was der Mensch sonst nicht tun kann. Niemand wusste genau, wie man einen siebenarmigen Gottesleuchter aus einem Stück treibt. Aber dann heißt es, durch den Geist, Bezalel, glaube ich, hat Gott ihn befähigt, Dinge zu tun, die er sonst nicht kann. Das heißt, es sind Gnadengaben und Geistesgaben, die Gott gab, damit das Haus gebaut werden kann. Wenn wir in die Apostelgeschichte gehen, von Schatten und Bildern, von Verheißungen, Vorbereitungen, kommen wir in die Apostelgeschichte, dann sehen wir, als dann das wahre Haus eingeweiht wird, dann genau diese gleichen Dinge passieren, Phänomene finden statt. Und dann geht es hier gar nicht so um Zungenrede oder nicht, als die Feuerflammen, sondern hier heißt, und die Herrlichkeit Gottes erfüllte das Haus. Das sind die gleichen Formulierungen, die andeuten, ah, hier geht es um eine Einweihung und nicht um die Fähigkeit, auf einmal in Zungen zu reden. Und ich bin davon überzeugt, dass der Teufel es geschafft hat, die ganze Aufmerksamkeit uns darauf zu lenken, dass wir uns mit der ganzen Thematik der Zungenrede auseinandersetzen und dadurch uns spalten, wobei da etwas weit Herrliches uns vor Augen gemalt wird, nämlich die Einheit der Gemeinde in dem Sinne von, jetzt wird hier ein Haus eingeweiht, und zwar ein geistliches Haus. Und die ganze Aufmerksamkeit ist wo ganz anders und man erkennt nicht eigentlich, was für eine herrliche Erfüllung einer herrlichen Verheißung da wir vor Augen haben. Hier wird ein Haus eingeweiht, nämlich die Gemeinde. Das Herrliche dabei ist, während in den Evangelien Jesus bei uns ist, haben wir hier in der Apostelgeschichte Jesus in uns. Und die ganze, das hat was mit der Einweihung des Hauses. Und Gott wird bei ihnen wohnen. Und zwar, Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Und dieses in ihrer Mitte ist, damals war es ein Zelt und jetzt ist es, er wohnt in uns. Das ist doch Wahnsinn, oder? Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid, Gottes seid und der Heilige Geist in euch wohnt? Gott in euch wohnt? Dass dieses Grundverständnis, was da eigentlich passiert, deswegen habe ich so ein paar Säulen dahin gemalt, die Säulen der Gemeinde werden aufgestellt. Und die Gemeinde ist die Säulen der Wahrheit, dieser herrlichen Wahrheit, für das die Juden, die Apostel und Stephanus und Paulus gehasst haben, weil sie gesagt haben, übrigens, dieser Tempel, der ist nix, das ist der eigentliche Tempel. Sie haben sie dafür gehasst. Und gesagt, hey, Gott wohnt doch nicht in Häusern mit Händen gemacht. Die haben das nicht verstanden. Und warum? Weil sie das Alte Testament nicht verstanden haben. Dann kommen wir folgende. Nach dieser Gründung der Gemeinde kommen wir zum weiteren Teil des Neuen Testaments, und zwar zu den Briefen von Römer bis Judas. Und da, während da die Gemeinde verheißen und vorbereitet wird, hier erkauft und erlöst wird in den Evangelien, Apostelgeschichte, die Gründung und der Bau der Gemeinde beginnt und findet hier in allen Briefen, und das ist wichtig für uns zum Verständnis, wenn wir die Briefe lesen, die Ausrüstung und die Ausrichtung der Gemeinde. Dass die Gemeinde weiß, wer sind wir? Was ist unsere Berufung? Und die haben viele von mir das erhofft, dass ich das mache. Aber versteht ihr, bis man das macht, muss man diesen Weg gegangen sein. Sonst, wir sind jetzt hier, wenn wir im Petrusbrief sind zum Beispiel und darüber sprechen, dass wir ein heiliges Priestertum sind und was Heiligung bedeutet, das hat was mit diesem Kontext zu tun. Petrus beruft sich doch auf Mose und auf, wir sind ein heiliges Priestertum und auf diese Texte, die uns das vorschatten und sagt, wir sind das hier. Also, hier haben wir in der Ausrüstung und Ausrichtung der Gemeinde. Und das Herrliche ist, hier ist Jesus bei uns. Hier ist Jesus in uns. Und jetzt wisst ihr, was das Wunderbare ist? Hier heißt, wir sind in Christus. Wenn es darum geht, dass wir Gemeinde leben und die Funktion einnehmen, dann hat das was mit, wir sind in Christus, das heißt, wir sind ein Teil von ihm, wir sind seine Glieder. Und somit die Funktionen, jedes Glied hat seine eigene Funktion und nimmt seine Funktion wahr. Und Paulus, wie oft, wir hatten gestern, was wir in Christus haben, in der Bibelstunde, in der Gebetsstunde, diese ganze Thematik der Briefe in Christus hat was mit unserer Identität zu tun. Wir sind in Christus. Wir sind ein Teil von ihm, wir sind ein Teil von diesem heiligen Tempel, wir haben Anteil an diesem heiligen Tempel. Wenn ich das so sage, glaub mir, wir kommen in der Offenbarung, wird das Ganze dann nicht nur aufgegriffen, sondern in der Vollendung uns aufgezeigt. Was bedeutet, dass es verheißen war? Was bedeutet, dass Gott bei uns ist und war? Was bedeutet, dass er in uns ist? Was bedeutet, dass wir in ihm sind? Und was bedeutet, jetzt kommen wir noch nicht schauen, oh nein, okay, also, versteht ihr so das ungefähr, ja? Also, die Briefe von Römer bis Judas, wir sind in Christus. Und jetzt bleibt noch eins, verheißen und vorbereitet, erkauft und erlöst, gegründet, gebaut, ausgerichtet und ausgerüstet und dann kommt am Ende dann verherrlicht. Und da sind wir jetzt in unserem Buch, dass wir es einordnen. Und das ist fortschreitende Offenbarung, beginnt aber da. Das, was da verheißen worden ist, erfüllt sich hier. Und das ist so wichtig bei theologischen Entscheidungen, bei der Auslegung der einzelnen Stellen, dass wir diesen Zusammenhang haben. Hier haben wir nicht irgendwie ein komplett separates Thema. Ich sage euch ehrlich, und jetzt komme ich an den Punkt, wo ich solche Dinge schon mal kurz erwähne. Die meisten wahrscheinlich eurer Prägung, und ein paar kenne ich ja, woher wir kommen. Die meisten haben eine Prägung, die sagt, dass eigentlich die Offenbarung uns nicht so sehr gilt. Zwar zumindest nicht alles. Nämlich ab Kapitel 4 sind wir nicht mehr da. Ab Kapitel 4 sind wir entrückt. Und das ist dann die Zeit des irdischen Israels. Und dann erst Kapitel 21, 22 sind wir wieder dabei, wenn wir vom Himmel nämlich wieder runterkommen. Eigentlich schon Kapitel 20, weil dann ja tausendjähriges Reich ist. Da sind wir ja auch schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise auf dieser Welt. Und dann neuer Himmel. Aber dazwischen Kapitel 4 und Kapitel eben 19, das sind wir gar nicht. Der große Teil der Offenbarung gilt nicht der Gemeinde, sondern gilt Israel. Jetzt ist wichtig und ich verstehe das. Insoweit, wenn das Alte Testament nichts mit der Gemeinde zu tun hat und das Neue Testament oder die Offenbarung die Erfüllung letztendlich dessen ist, dann ist natürlich die Erfüllung, wenn das Alte Testament um Israel geht, dann ist das natürlich auch, dann passt es wiederum, gell? Dann ist das die Verherrlichung und das meiste da natürlich auch Israel mit den Verheißungen des Landes und all dieser Dinge. Aber wenn, nehmen wir mal an, meine Theorie und Überzeugung, wenn das hier Gemeinde ist, dann muss das hier auch Gemeinde sein. Und darum mein Anliegen und meine Arbeit darin zu zeigen, da geht es nicht Israel und die Gemeinde können wir 1, 2, 3 Brückele für uns abschöpfen. Und so, wenn wir das machen, dann entgeht uns so viel und da können wir so viele Schlüssel eben aus dem Alten Testament nicht dafür anwenden, hier um es auszulegen, weil dann gilt es ja nicht uns. Für mich ist die praktische Anwendung folgende. Dann habe ich wenig aus diesem Buch für mich als Trost zu schöpfen. Der einzige Trost, und das ist ein bisschen naiv, ich wäre eh nicht dabei. Wenn es losgeht und es schlimm wird, dann bin ich eh nicht da. Gut, für meine, das ist der größte Trost. Ich will vorsichtig warnen davor. Denn da gibt es nach meiner Meinung ein böses Erwachen. Für mich ist das, tut mir leid, wenn ich das in dieser Schärfe sage, für mich ist es in gleicher Art und Weise wie die Propheten, die falschen Propheten und wenn ich schon das sage, falsche Propheten ist schon hart. Wenn die falschen Propheten im Volk Israel gesagt haben, Friede, Friede, euch wird es nicht treffen. Euch wird es nicht treffen. Und dann kam plötzlich über sie. Und das ist, da sehe ich ein Stück weit die Gefahr darin, zu sagen, es gilt uns nicht, es trifft uns nicht. Und dann trifft es und dann, darum, darf ich ungeistlich, nach menschlich, nach fleischlicher Art und Weise das sagen. Lieber bereite ich mich auf das Schlimmste vor und das kommt nicht. Ja, so nehmen wir mal an. Wir werden vorher entrückt, der Bus kommt vorher. ein Pastor, der mit mir darüber nicht diskutiert, wir haben nicht darüber viel diskutiert. Wir haben uns stehen lassen in diesen Dingen. Aber der sagt, Willi, wenn der Bus kommt, wir steigen in den ersten Bus ein. Du kannst in den zweiten einsteigen. Der war sehr humorvoll.
Aber es sind ja auch viele Bibelstellen, Willi, wo du ja selber auch schon erwähnt hast, wir müssen durch Leid.
Ja, wenn wir... So ist es. Und diese Perspektive, wir werden heute in die Gliederung der Offenbarung eingehen. Ich möchte heute euch diesen, so wie ich das jetzt im Zusammenhang von der ganzen Bibel euch aufzeigen, möchte ich das innerhalb der Offenbarung, die Zusammenhänge, wie ein Thema, das Thema dort entfaltet wird. Und das Hauptthema ist, wer aus hat bis ans
Ende der Zeit.
So, das ist mit ein das entscheidende Thema der Offenbarung. Hart aus. Vor was ausharren, wenn ich entrückt bin und dann entzieht sich das ganze Thema. Dann können wir sagen, okay, das ist halt das Thema für die Ausharren, für die eben die Gläubigen der Trübsalzeitung. Ja. Puh, wir nicht. Ich möchte vorsichtig warnen, sich da dem zu entziehen. Und ich denke, dass wir genug Stellen haben. Wir werden heute sie lesen, aufschlagen, aufschreiben, markieren, dass die Bibel uns darauf eben vorbereitet und dieses Buch auch diese Perspektive hat. Aber mit dem herrlichen Ausgang, und das ist das Gute. Also es beginnt, schaut mal, ausgerichtet, und dann kommen wir in die Verherrlichung. Und dann heißt nicht nur Jesus bei uns, dann Jesus in uns, wir in Jesus, dann heißt auch wir bei Jesus. Und darum geht's. Das ist der Weg. Von Jesus bei uns, dann wir bei ihm. Und das ist das Ziel. Bei ihm ankommen. Und wo ist er? Im Himmel. Und da wollen wir hin, oder? So, und die Offenbarung und die Schrift, die ganze Bibel letztendlich, zeigt uns diesen Weg und was es bedeutet, zeigt uns diese Wahrheit, was es bedeutet und zeigt uns dieses Leben, was es bedeutet. Wie bekommen wir ewiges Leben, dass wir diesen Weg finden, der zum ewigen Leben führt? Und die Antwort ist, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und das heißt, in Jesus Christus ist alles zu deuten, zu verstehen. Darum ist das für mich der goldene Schlüssel, das Verständnis der ganzen Schrift. Und dazu gehört die Offenbarung auch. Das heißt, wie ich an die Offenbarung herangehe, ist nicht anders, wie ich eben an alle anderen Teile der Bibel auch herangehe. Für mich ist Jesus Christus da der Schlüssel zum Verständnis und der ganzen Gliederung auch und der Aufteilung der Offenbarung. Also ganz, jetzt bin ich schon, habe das jetzt genutzt, um da aufzugreifen. Wir sind bei der fortschreitenden Offenbarung, ein wichtiges Schlüssel. Altes Testament beginnen. Und das entfaltet sich mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und dann bekommt es im Neuen Testament, vor allem in der Offenbarung, die eigentliche Bedeutung. Wir würden nie wissen, letztendlich, wer diese Schlange ist, wenn wir die Offenbarung nicht hätten. Ja. Dass diese Schlange, die listige Schlange aus dem ersten Buch Mose 3, dass es eigentlich der Teufel war. Denn in der Offenbarung lesen, Kapitel 12, Kapitel 20, die alte Schlange, das ist der Satan, das ist der Teufel und das ist jetzt der Drache. Also das ist das Gleiche. Und da schließen sich diese Dinge. Vom Baum des Lebens und dann vom Baum des Lebens. Von der ersten Ankündigung, die Schuld und die muss bedeckt werden mit einem Fell und am Ende und sie bekommen die Kleider der Gerechtigkeit. Und das sind diese Linien, die immer wieder durchgezogen werden und in dieser Entfaltung. Okay, könnt ihr mir soweit folgen? Das ist die Einordnung der Offenbarung in den Kontext der ganzen Bibel. Mir hilft das. Ich möchte das an dieser Stelle euch nochmal sagen, weil wir im Seminar sind. Ich habe das für mich irgendwo mal so, sag ich mal, erstellt, damit ich mich zurechtfinde. Das heißt, ich lese einen Teil der Bibel, vor allem wenn ich dann es predige oder lehre, dann frage ich, wo befinde ich mich? Das heißt, wenn ich hier ein Buch habe, oder in dem Fall jetzt zum Beispiel, ich predige oder ich lehre das Petrusbrief, dann muss ich mich immer wieder daran erinnern, was ist der Zweck? Und ich weiß, es geht darum zu zeigen, wer wir in Christus sind und die Gemeinde auszurichten. Und so muss ich es lesen. Und wenn ich da bin, dann weiß ich, Markus-Evangelium in den Gottesdiensten, dann weiß ich, ich muss zeigen, dass Jesus bei uns ist. Und dann, was bedeutet das, dass er uns erkauft und erlöst hat? Das ist meine Hauptbotschaft. Und dann predige ich über Christus und sein Erlösungswerk. Also ich muss immer wissen, wo befinde ich mich? Und was will ich der Gemeinde erzählen? Und dann, hier erzähle ich das, da erzähle ich das. Also zumindest mein Fokus liegt darauf. Ich muss mich in meiner Bibel zurechtfinden und wissen, welche Puzzleteile haben ihren Zweck. Könnt ihr mir soweit folgen? Das ist zwar vereinfacht, aber mir hilft das. Und ich arbeite gerne so mit Bildchen, von daher, hier ist das neue Jerusalem da oben schön. Hier sind nur ein paar Säulen zu sehen, ist noch nicht so schön, aber immerhin. Da haben wir die Ausrichtung, auch im Tempel und dann das Neue. Okay, also gut, soweit. Ich lasse es nochmal. Ja, Das ist der Text, der kommt dann immer wieder, damit wir ungefähr immer wissen, wo wir sind. Und jetzt geht es einen Schritt weiter. Eins haben wir noch nicht besprochen. Also, die Offenbarung, anschlüsseln. Offenbarung ist gegeben, um zu offenbaren und nicht zu verschlüsseln. Okay? Damit wir das sehen und verstehen. Zweite ist eben geistliche Wahrheiten, geistlichen Bildern, der Zusammenhang von Sehen und Hören. Noch eins, das hat, findet nicht bei allem und jedem Zustimmung. Zahlen müssen nicht gezählt, sondern gedeutet werden, ja, verstanden werden. Man kann wie zu Zahlen stehen, und aber es ist einfach unbestreitbar, dass die Zahl 7 in Offenbarung einfach eine wesentliche Rolle spielt. Also egal, wie man zu Zahlen steht, das kannst du nicht wegargumentieren. Also die Zahlen spielen in Offenbarung einfach eine Rolle. Und die Frage ist, und die spannende Frage, wie geht man mit diesen Zahlen um? Und so. Und ich plädiere dafür, dass wir die Zahlen eben verstehen müssen und dass wir nicht in erster Linie sie zählen müssen. Das bedeutet nicht, dass wir dann nicht zählen, okay, erste Posaune, zweite Posaune, dritte Posaune, wo sind wir? So, das meine ich nicht damit, sondern von der Bedeutung her, warum 7? Ja, die Zahl 7 spielt einfach eine große Rolle. Okay, wunderbar. Also das sind diese Schlüssel gewesen, die ich im Wesentlichen, eins der Schlüssel habe ich euch erspart, aber da seid ihr voll davon, das ist eben Christus als Erfüllung, als Zentrum der Schrift. Das habe ich aber in verschiedenen Zusammenhängen schon, Bibelstunden und gerade im Buch Haggai oder schon so oft gesagt, von daher erspare ich euch diesen Schlüssel. Jetzt kommen wir einen Schritt weiter. Und zwar, nachdem ich jetzt mit euch die Platzierung der Offenbarung im Neuen Testament angeschaut habe, möchte ich euch jetzt mit euch die Gliederung und den Aufbau der Offenbarung anschauen. Okay? Ich versuche das so zu gestalten für diejenigen, die das schon mal gehört haben, dass es trotzdem spannend bleibt und interessant bleibt. Sonst arbeitet mit, liest nochmal die Stellen nach zur Vertiefung, aber ich möchte hier so eine gemeinsame Grundlage legen. Das war mein erster Versuch für mich, einen gewissen Überblick über die Offenbarung mir zu verschaffen, dass ich die Struktur, den Aufbau und den Inhalt erfasse. Und oft ist es so, dass man vor lauter Details und Kleinigkeiten das Ganze nicht vor Augen hat und dann macht es schwierig. Und das ist etwas, was mir grundsätzlich beim Auslegen der Bibel irgendwo mal so wichtig geworden ist. Willi, du musst das Ganze verstehen und dann wirst du die einzelnen Teile einordnen können. So, bevor man sich mit den einzelnen Teilen beschäftigt, immer ein anderer Prediger sagt, immer ein Röntgenbild machen. So von jedem Buch immer Röntgenbild. So, und ich versuche das für mich, ein Schaubild mache ich, dass ich einfach vor meinen Augen habe, wo bin ich, wo befasse ich mich, wo bewege ich mich, was ist, wie ist es aufgebaut. Und das ist, ich lese die Offenbarung gerne weniger linear als zirkular, so spiralförmig oder kreisförmig oder andersrum. Das ist schwierig, das zu fassen, weil der Offenbarung nicht einfach nur so, das ist kein Zeitstrahl. Und schon sind wir beim nächsten Punkt. Ich merke schon, gell? Wie ich kein Zeitstrahl. Eine der Positionen, Meinung, vor allem mit der ich aufgewachsen bin, in unseren Gemeinden, im Sonntagsschulraum, dann ist ein riesen Zeitstrahl oder so, und dann geht es dann los, ja. So, vor allem in der Offenbarung, dann wann passiert. Und das ist Kapitel 1 und beziehungsweise ab Kapitel 4, sogar manche auch Kapitel 2, machen dann so einen Zeitstrahl, das heißt, die Offenbarung wird linear gelesen, zeitlich gelesen, alle Ereignisse finden dann ebenfalls in eine immer darauf folgenden Zeitepoche, beziehungsweise 3,5 Jahren oder eben 7 Jahre oder wie auch immer. Ich verstehe die Offenbarung mehr so. Das, was ich oben habe, und ich zeige es beim Andi, der hat es schöne gemacht, ihr kriegt das auch alles von mir, wenn ihr es haben wollt. Ich lese es gern so. Das, was da ist, ist im Prinzip das so aufgeklappt. So, ich klappe mein Puzzle auf und dann bekomme ich diese lineare Schiene sozusagen. Ich erkläre es euch jetzt nach und nach, was ich damit meine. Aber erstmal mal vom Grundprinzip und dann gehe ich mit euch in die einzelnen Abschnitte bzw. Texte, die nicht nur in der Offenbarung sein werden, um euch ein Gespür dafür zu geben und darauf vorzubereiten, was entdecken wir da. Das ist wichtig, nach was müssen wir gucken, was ist die Botschaft, okay? Also, Puzzle, das ist für mich ein Puzzle. ist das mal ein Versuch, ein Puzzle zu machen, aber eben ein kreisförmiger Puzzle. Die Offenbarung, nach meinem Verständnis, und ich kann nicht anders, hier stehe ich, deswegen habe ich es heute angezogen, die Offenbarung, in der Offenbarung finden wir immer wieder, und ich meine in einer siebenfachen Weise, die Zahl 7 spielt eine Rolle, eine Wiederholung des gleichen Themas, aber aus verschiedenen Perspektiven. Das heißt, es wird immer das Gleiche gesagt, aber auf verschiedene Art und Weise. Und das ist zutiefst jüdisches Denken, das ist auch jüdische Argumentation. Nicht nur auf 2 oder 3 Zeugen, in dem Fall auf siebenfache Zeugen, auf das ganzen und vollkommenen Zeugnis, wird uns die eine Wahrheit deutlich gemacht. Und immer wieder wird uns eine Wahrheit vor Augen gemalt. Und diese Wahrheit ist der Sieg Jesu Christi. Das ist die herrlichste Botschaft, die es gibt. Das ist die Botschaft, letztendlich das Evangelium. Jesus Christus, das Lamm Gottes. Und was das bedeutet, was dieses Lamm Gottes bedeutet, welches Werk, warum heißt es denn das Lamm Gottes und was beinhaltet all das? Letztendlich ist die Botschaft, Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Darum wähle ich ihn und darum preise ich ihn. Ein herrliches Lied. Nächstes Mal singen wir es. Für mich ist das, es gibt kein Lied, das besser zum Ausdruck bringt, was die Botschaft der Offenbarung ist. Jesus Christus ist der Sieger. Und dann über Sünde, über Tod oder Hölle und über den Teufel. Und das wird uns dargestellt aus 7 Perspektiven. Letztendlich geht es immer, deswegen so ein Puzzleteil, ist zentriert auf das Zentrum, auf die Hauptbotschaft. Und es geht um das Gleiche. Es geht um den Sieg Jesu Christi. Und das aus verschiedenen Perspektiven wird uns dargestellt, über was er gesiegt hat, wie er gesiegt hat und was es für dich und für mich bedeutet. Und das zu erfassen, macht das Buch so herrlich. Und ich sage so, nach 7-mal das Gleiche durchgehen, kann man langsam anfangen zu glauben, dass es so ist. Weil es gibt eine gute, eine vollständige Argumentation, dass der Sieg Jesu Christi die Garantie ist für die Vollendung des Ratschlusses Gottes. Dass der Sieg Jesu Christi und seine Macht, seine Allmacht, die Garantie ist, dass er seine Gemeinde vollenden wird. Und zwar in der Trübnis, in den Schwierigkeiten, in den Versuchungen, in den Angriffen der Hölle. Aber letztendlich wird sie dargestellt als eine herrliche Braut, ohne Runzel, ohne Fehler, ohne Tadel, perfekt. Das ist die Botschaft. Und das ist etwas, was die Gemeinde sehen darf, nein, sehen muss, um in dieser Welt zu überleben. Diese Perspektive von schon jetzt und noch nicht. Und dieses noch nicht wird uns vor Augen gemacht. Aber es wird uns gezeigt, was wird stattfinden, was wird passieren. Deswegen habe ich 7 Puzzleteile für mich genommen. Das heißt, Puzzleteile aus diesem Grund, weil sie ineinander greifen. Sie sind nicht losgelöst, die sind nicht in sich selbst abgeschlossen und dann behandeln sie komplett ein anderes Thema oder stehen nur für sich, sondern das ist das Spannende der Offenbarung. Die sind miteinander verknüpft. Weit höhere, gebildete und fähige Theologen, die Bücher darüber schreiben, die sprechen von dem Prinzip der Wiederholung Rekapitulation. Ich kann es nicht mal schreiben, von daher ist egal. So, das heißt, Dinge werden wiederholt. Achtet darauf, so wichtig. Ignoriert das beim Lesen der Offenbarung nicht. Wenn man merkt, Dinge werden wiederholt, dann werden durch die Wiederholung Dinge in Zusammenhang gebracht. Und das sind für mich diese Schlaufen. Das heißt, in der Wiederholung bestimmter Dinge weiß ich, oh, das gehört irgendwie zusammen. Entweder ist das miteinander verknüpft oder wird das Gleiche beschrieben, nur auf eine Art und Weise, aber diese Dinge werden miteinander durch die Wiederholung und durch die wird miteinander verknüpft. Wenn man das nicht beachtet, dann ist es linear. Wenn man aber darauf Acht gibt, dann merkt man, hey, da wird das Gleiche nochmal gesagt. Zwar aus etwas anderen Perspektive, manchmal sogar mit den gleichen Begriffen, manchmal aber mit einem anderen Bild, aber letztendlich geht es ums Gleiche. Und wenn es ums Gleiche geht, oder ich will andersrum fragen, oder sagen, warum wird das gemacht? Warum dieses Prinzip? Ich glaube, nochmal zurück. Das ist der Grund, oder ein Grund, warum ich so lehre, ist, ich habe kein Skript, deswegen. warum haben wir vier Evangelien? Sind das vier verschiedene Biografien Jesu? Ist das vier verschiedene Erlösungswerke, zeitlichen hintereinander? Das ist für uns kein Problem, das zu glauben, dass die vier Biografien wir brauchen, weil wir vier verschiedene Perspektiven des herrlichen Erlösungswerkes Gottes brauchen. Und Matthäus reicht einfach nicht, um das zu beschreiben. Das braucht nochmal die Sicht, die Jesus uns durch Markus zeigt und dann durch Lukas und nochmal durch Johannes, die nochmal das Ganze sprengt, weil sie komplett von oben ist. Deswegen, obwohl so viele Johannes-Evangelium lieben, sage ich, das ist das herausforderndste Evangelium, das es gibt. So, das heißt, es braucht verschiedene Perspektiven, die das Gleiche beschreiben. Es ist so groß und so herrlich, was Gott da tut. Und nichts anderes ist mit der Offenbarung. Es ist so groß und so herrlich, es braucht verschiedene Ansätze oder verschiedene Perspektiven des Gleichen. Ich meine, ich muss das belegen, ich muss es beweisen, das werde ich tun. Ich werde mir diese Wiederholungen mit euch anschauen. Aber einfach, ich möchte schon mal vorbereiten und euch erklären, warum ich das so sehe. So, das heißt, die Geschichte beginnt, es hat einen Anfang und dann entfaltet es sich und dann gibt es eine Verknüpfung, meistens sogar zum nächsten Abschnitt wird eine Verknüpfung gemacht. Auch all diese Details, das wird das Studium mit euch sein, will ich euch diese Verknüpfung, die Verse, Themen auch euch aufzeigen. Und dann gibt es eine Verknüpfung, aber das Ziel ist, zack, es geht um Jesus Christus. Und dann gibt es einen neuen Anfang. Der muss nicht der gleiche sein. Er kann der gleiche sein, es kann beim gleichen Zeitpunkt sogar sein, beim gleichen Thema, meistens aber nicht. Das heißt, es wird eine neue Perspektive genommen, nochmal einen Anlauf gemacht, nochmal die Wahrheit dargestellt, wieder Verknüpfung geschaffen und wieder die gleiche Botschaft. Es kommt wieder zum Ende, es kommt zu einem Ziel, zu einer Botschaft, der Sieg Jesu Christi und was das mit der Gemeinde zu tun hat. Und das Gleiche in siebenfacher Weise. Es ist eins, es ist das Herrliche, es ist ein Buch mit einem Thema und mit einer Botschaft und wirklich bewusst konstruiert und nicht vom Johannes. Ich mag das nicht, auch in den frommen, guten Kommentaren, wenn die Autoren schreiben, ja, Johannes bediente sich dann auch seines Evangeliums, Johannes bediente sich des Alten Testaments, Johannes bediente sich dem und dem, was erstmal mal nicht so falsch wäre, aber das suggeriert etwas, dass Johannes überlegt, ja, wie kann ich das nämlich da darstellen, was könnte ich nehmen? Das ist inspiriert. Ich kann mir vorstellen, Johannes schrieb das und überlegte nicht, oh, wann habe ich nochmal darüber geschrieben? Welches Bild habe ich da mal gebraucht? Oder hat Jesaja mal was darüber geschrieben? Oder was hat Daniel darüber gesagt? Es wurde ihm gezeigt. Es wurde ihm offenbart. Es wurde ihm mitgeteilt. Er musste sich keine Gedanken machen. Finde ich im Alten Testament eine Parallele dazu?
Wir müssen auch nicht vergessen, dass Johannes auf der Insel Patmos war. Da hat er keine Bibliothek gehabt.
Ja, würde ich nicht unbedingt sagen. Paulus sagt auch im Gefängnis, Timotheus, bring mir die Papyrus mit, bring mir die Schriftrollen. Dass da ein Verkehr zwischen den Gemeinden, ein Schriftverkehr stattfand, wissen wir, weil die Offenbarung ging an die Gemeinden in Asien. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass er nichts hatte. Gerade Paulus im Gefängnis sagt, Timotheus, die Papyrus, die Schriftrollen, du, ich würde gerne mal wieder Jesaja lesen. Timotheus, die größte Schriftrolle da angekarrt. Ja, aber abgesehen davon, als Watchman nie im Gefängnis saß, kannte das Neue Testament auswendig, gell? Wie viel mehr Johannes, das Alte. Nee, also ich verstehe dann, aber ich glaube, dass das ist nicht der Grund. Die könnten es haben oder eben auch nicht. Aber der Punkt ist, es ist offenbart, es ist inspiriert vom Heiligen Geist. Und es ist nicht entscheidend, ob Johannes da bewusst auf etwas zurückgegriffen hat oder nicht, sondern dass Jesus zeigt ihm über den Weg der Offenbarung, werden wir gleich nachschauen, wie dieser Weg zu ihm kam. Aber das ist erstmal das Verständnis vom Puzzle. Könnt ihr mir soweit da folgen? Das auch kreisförmig habe ich gewählt, weil es eigentlich, ich sage so, von oben können wir, ist es ein Kreis. Wenn ich jetzt das hier so gerade stelle, möchte ich zwei weitere Bilder dadurch zeigen. Zu einem ist es so eine Spirale. Das heißt, jedes Puzzle ist eigentlich dreidimensional. Das heißt, es beginnt und es vertieft jedes Mal. So, die sind zwei ineinander. Man könnte sagen, jedes Puzzleteil geht komplett bis zum Ende eigentlich. Ah, das ist ein gutes Bild. Ja, das muss ich mal malen. So, und dann kommt das nächste und die sind miteinander verknüpft, aber die gehen so spiralförmig nach unten, nach unten, nach unten. Oder Wendeltreppe, genau, so in dieser Art. In dieser Art zum Beispiel Jakobusbrief geschrieben. Darüber haben wir mal auf der Gemeindefreizeit nachgedacht. Das heißt, ein Thema wird aufgegriffen und dann immer wieder erwähnt und immer wieder aufgegriffen und vertieft und näher erklärt und mit einem anderen Beispiel nochmal belegt, zum Beispiel das Thema der Zunge im Jakobusbrief. Das wird immer und immer und immer und immer wieder. Das ist, ich sag mal, das ist tief hebräisch oder orientalisches Denken, zirkular. Ich hatte so einen Lehrer an der Bibelschule, den für ein Fach wurde eingeladen, so aus dem Orient. Du, wir saßen da drin und dachten, hä? Vorher hatten wir unseren Bernhard Knies, der alles zack, 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 zack strukturiert und dann saß er so und dann redet er, so ähnlich wie ich wahrscheinlich, und da und hier und dreht sich und hey, du musst voll dabei sein, aber irgendwie gut. Ja, das ist, da ist ein anderes Verständnis. Johannes ist auch da, ein Hebräer durch und durch. Aber selbst das ist nicht entscheidend, ob er ein Hebräer ist. Der Geist Gottes inspiriert, dass dieses immer wieder nochmal in der Runde drehen. Okay, hast verstanden? Soll ich es nochmal zeigen? Okay, nochmal zeigen und nochmal. Und siebenmal. Und siebenmal meine ich, weil sieben die Zahl der Vollständigkeit ist und eben in der Offenbarung sieben Gemeinden, sieben Engel, sieben Zornerschalen, sieben Posaunen, sieben, 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 sieben Engel und sieben Köpfe, sieben Geister und alles ist sieben. Das bedeutet, die Offenbarung sagt uns, ich zeige euch mal das Vollständige. Ich zeige euch mal das ganze Bild. Und das aus sieben Perspektiven, weil es Aspekte gibt. Mir fällt es so schwer, die Bibel zu lehren. Und einer der Hauptgründe ist, wenn ich über ein Thema rede, denke ich, aber das ist doch auch noch wichtig. Und das ist doch auch noch dabei. Und das ist ja auch noch. Und wieso nicht eins? Man muss über verschiedene Aspekte reden, aber eigentlich gehören sie zusammen. Eigentlich muss man das ja auch noch mal erwähnen. Aber jetzt, wenn ich nur darüber reden würde, denke ich, denen fehlt eine Menge noch. Und das ist so diese Spannung. Es braucht eben diese verschiedenen Blickwinkel. Das ist der eine Aspekt, so, das ist immer spiralförmig. Ein anderes Bild ist, wir haben zu Hause so eine Drehscheibe auf dem Tisch oder je nachdem, kennt ihr so beim Chinesen sowas? So, ich mag das. Weil dann kann ich und immer das nehmen dann, was der andere sich da hingestellt hat. Also, ihr könnt euch vorstellen wie eine Scheibe. Und ihr könnt euch vorstellen, vielleicht ihr sitzt hier. Und ihr guckt da drauf und ihr seht das. Und ihr betrachtet das. Und es beginnt sozusagen mit einer Eröffnung. Und Johannes sagt, ihr Gemeinden, setzt euch mal hin. Und man setzt sich hin in ein Theater. Und der Vorhang geht auf und man sieht das erste Stück, ein erstes Schauspiel. Erste Bilder werden uns gezeigt. Wart ihr schon mal im Theater oder im Musical oder irgendwas? Stellt euch vor, das wäre ein super Buch, um das zu tun. Zwar manchmal gruselig, und so, aber die Masken und Verkleidung wären echt herrlich, gell? Wenn man das, es gibt kein Buch, das so bildhaft man darstellen könnte wie die Offenbarung. Darum gibt es in der Kunst kein Buch, das so oft gemalt und dargestellt worden ist wie die Offenbarung. Guck mal, wenn man jetzt kunstgeschichtlich mal anschaut, was da alles. Ich war jetzt in den Tagen da in Franken, in den ganzen evangelischen Kirchen da, oder zumindest, ich bin dann in die Kirchen rein und das erste, was ich geguckt habe, wo sind die Bilder? Es gab ja mal einen Bildersturm, vielleicht wisst ihr das. Aber und es gibt viele Bilder. Und manchmal dachte ich, wirklich, jetzt vor ein paar Tagen, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen abschweife, ich bin dann rein und habe mir diese alten Bilder angeschaut und dachte, die haben es verstanden. Zumindest scheint es mir, dass sie verstanden zu haben. Ich habe übrigens abfotografiert einen riesen siebenarmigen Leuchterstand. Da dachte ich, oh, voll gut. Und der war fast gut. Also der hat ein paar mehr Blüten gehabt, als er haben sollte. Ich habe gezählt. Aber vom Kerngedanken haben sie es zumindest nicht einfach nur ein Eck dahin gemacht. Fand ich schon gar nicht schlecht. Auf dem Altar waren Leuchter. Sechs und in der Mitte war Christus. Dachte ich, ja, nicht ohne Grund, warum. Und ich aus dieser Perspektive habe mir die Bilder angeschaut. Und dann bin ich hin und dann gab es so Stationen, haben die gemacht für die Besucher. Und dann habe ich die Stationen mir angeschaut und gelesen, was sie geschrieben haben. Und ich war so betrübt, dass die heute, die Menschen, keine Ahnung mehr haben, um was es geht. Die haben vor sich all diese Dinge und die verstehen sie nicht. Und dann heißt es, dass man die Station, der Klassiker, du bist so toll gemacht. Mache diese Schatztruhe auf. Dann gehst du hin, machst dir so auf. Und siehst du, was drin lag? Ein Spiegel. Guck da hinein. Das ist der Schatz Gottes. Was hast du gesehen? Und dann haben sie Post-its. Ich bin ja wunderbar gemacht. Und so, das ist die Art und Weise. Und dann so Bücher. Und Gott, ich danke dir. Ich bin dir und mir begegnet. Danke dir, dass ich jetzt durch dich an mich glauben kann. Solche Sätze. Ich habe mir überlegt, fotografiere ich das jetzt ab, dass man es mir glaubt oder nicht? Ich habe es gelassen. Ich bin dann raus. Und dann gedacht, wo ist Christus? Und dann stand ich nicht in meiner Statue. Und das war eine Statue. Und mit dem Lamm über die Schultern. Und ein Bibelvers. Und daneben, ja, hat irgendjemand damals das mal gemacht. Hat ein Bild geschaffen. Und die Leute, die wissen nicht mehr, um was es geht. Gott begegnen, sich selbst begegnen. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das, ich habe mich echt gefragt, wo ist Christus? Ist nicht mehr da. Ist nicht mehr da. Und dann predigst du und sagst, Jesus ist der Schlüssel. Und dann wundert man sich, wie, was. So, das eine Perspektive ist da und das ganze Schauspiel in all diesen herrlichen Bildern und Liedern, wie auch immer, wird dargestellt. Und man sitzt da und denkt, boah, und dann geht der Vorhang zu und dann heißt es, holt euch Popcorn, es geht gleich weiter. Und dann geht man rein und setzt man wieder hin und dann geht der Vorhang wieder auf. Man schon, okay, wie geht's weiter? Der zweite Teil. Und dann geht der Vorhang auf und es beginnt von vorne. Auch ein Schauspiel. Aber irgendwie das gleiche und doch anders. Und das ist dargestellt. Auf einmal ist man im Himmel, mittendrin vor dem Thron Gottes. Oh, was passiert hier? Und dann geht die Geschichte los. Und dann sitzt man da und die Popcorn schon leer. Und dann geht der Vorhang zu. Und dann war es schon. Akt 3 in 15 Minuten. Verdaut es mal. Und dann wird, ich sag so, die Scheibe gedreht. Und dann kommt die nächste Perspektive. Und das in 7 Teilen. Ich liebe Teile. Ich liebe Folgen und so in 7 aufeinanderfolgenden Akte, könnte man so sagen, Präsentationen, Bilder, wie auch immer, wird uns immer wieder diese Herrlichkeit vor Augen gemalt, die ich euch mit euch gleich anschauen werde, welche Herrlichkeit das Ganze ist. So, das ist im Wesentlichen so mein Puzzle und mein Verständnis der Offenbarung. Was ist wichtig bei so einem Lesen? Zuerst mal oft lesen. Denn wenn du es nur einmal liest, wirst du die Wiederholungen nicht merken. Darum muss man die Bibel mindestens, oder darum muss man die Offenbarung wie oft mindestens lesen? Mindestens 7-mal. Ja. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich jetzt schon die gelesen habe, aber mehr wie 7-mal. 70. Wir müssen lesen, lesen. Und das ist so eigentlich einfach. Aber nicht nur Offenbarung. Wir bleiben jetzt bei der Offenbarung. Wenn ich einmal gelesen habe, dann lese ich es noch einmal. Und ich sage es nochmal, beim dritten, vierten Mal denke ich, hä? Das kommt mir bekannt vor. Und dann gehe ich hin und dann gucke ich es mir an und denke, stimmt, das ist doch, dieser Name, der taucht doch da auch. Wo taucht er nochmal auf? Und dann blätter ich. Und dann merke ich mir und dann markiere ich es mir. Ich arbeite gern mit Farben. Das heißt, ich für gleiche Sachen versuche ich, zumindest innerhalb eines Kapitels oder eines Buches. Durch die Bibel schaffe ich es nicht, weil die Farben gehen aus und verändern sich. Aber innerhalb eines Abschnitts versuche ich wenigstens die gleichen Dinge mit gleichen Farben zu markieren. Dass ich merke, hey, wenn es die gleiche Farbe ist, dann hat es eine gleiche Aussage, es wiederholt sich. Oder ich arbeite gern mit Zeichen. Das heißt, ich mache so mir Piktogramme oder wie nennt man die so. So zum Beispiel König, dann mache ich hier eine Krone. Und wenn ich die Krone überall auftauche, oder ich sah und hörte, bei mir in der Offenbarung gibt es immer ein Ohr an der Seite und ein Auge. Manchmal sieht es komisch aus, manchmal gelingt es. So, das heißt, wenn Dinge sich wiederholen, dann heißt es, da ist das Gleiche. Und das lesen, lesen, lesen. Wie kann ich sonst die Bibel kennen, wenn ich sie nicht lese? Gerade auf dem Niveau des akademischen, hochgebildeten Niveau. Ich habe ein theologisches Theologiestudium durchgemacht. Und je höher ich kam, umso weniger war es wichtig, was ich geglaubt habe. Umso mehr war es wichtig, dass ich weiß, was der X und Y darüber geschrieben hat. Und im Doktoralstudium ist dein Bibelwissen, ich war so erschüttert, fast unwichtig. Es war wichtig, was der Theologe gesagt hat. Und vor allem nicht nur in meinem Kontext der Evangelikalen. Ich musste auch sagen, was der Katholische geschrieben hat und so weiter. Und so hört sich das auch an. Und dann steht man da und der Bodenhöfer hat das gesagt und der hat das gesagt. Und das klingt alles so, boah. Was sagt die Schrift? Und die Schrift, da muss man lesen. Das muss man selber lesen. Muss man gucken, steht es da, steht es da nicht. Also, eine Sache noch und dann machen wir Pause und dann gehen wir weiter in unsere Gliederungsgeschichte. Jetzt ist so, dass ihr wisst, was nach der Pause kommt, der Akt Nummer 2. Wenn ich, Kapitel 1, es gibt sieben Teile, sieben Puzzleteile. Kapitel 1 bis 3, 4 bis 7, 8 bis 11, 12 bis 14, 15 bis 16, 17 bis 19, 20 bis 22. Ich weiß, dass unter den Auslegern verschiedene Einteilungen es immer gibt von den Einzelnen. Nach meinem Verständnis, ich werde euch versuchen zu überzeugen und es zu beweisen, macht es für mich am meisten Sinn. Warum würde ich das versuchen darzustellen? Die sind in sich selbst sozusagen abgeschlossene Einheiten und wiederum, die sind ja, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2 und 3. Und wenn man das Ganze sozusagen aufklappt, dann habe ich eine Linie. Und diese Linie sind, die Offenbarung kann man in zwei Teile einteilen. Mit einzelnen Unterteilen, mit einzelnen Abschnitten. Und dann kann man immer feiner ins Detail gehen. Nach der Pause mehr dazu.